Wann ist dir das letzte Mal so richtig was kaputt gegangen? In der Küche, im Haushalt oder jemand anderem in deinem Haushalt und du hast dich drüber geärgert. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, sobald die PowerPoint bereit ist. Ich lebe gerade mit 3 Katzen in meiner Wohnung und neulich kam ich nach Hause und habe ein großes Chaos in der Küche gesehen. Die haben meine 2 liebsten Blumentöpfe von der Fensterbank gefegt und natürlich nichts aufgeräumt und stattdessen diese Erde und Scherben schön in meiner Wohnung verteilt. Darf etwas Schönes im Leben zerbrechen? Es sind nur Blumentöpfe und doch habe ich mich echt geärgert, weil ich habe die sehr geliebt. Ich hatte die gerne in meiner Küche stehen. Was machen wir, wenn etwas in unserem Leben kaputt geht? Am besten erstmal direkt Scherben wegräumen. Wir nehmen Kernblechen, versuchen also das Chaos so schnell wie möglich zu beheben. Vielleicht hast du auch schon mal von einer gewissen Kunst gehört, die Kintsugi heißt. Manche sehe ich schon nicken. Bei dieser Kunst geht es darum, das, was zerbrochen ist, das, was kaputt geht, nicht direkt wegzuschmeißen, sondern die Schale, den Becher, die Tasse, die Vase Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Und gerade da, wo dieses schöne Stück kaputt gegangen ist, malt man auch noch Gold drauf. So wie wir es hier bei dieser Schale sehen. Gerade die Bruchstellen werden betont und mit Gold verziert. Und so entsteht aus dem, was eigentlich erstmal kaputt ist, ein neues und ganz besonderes und einzigartiges Kunstwerk. Was wäre, wenn Gott aus den Bruchstücken, die in unserem Leben passieren, genau so etwas schaffen kann, genau so wieder ein neues Kunstwerk zusammensetzt? Was ist, wenn all das Scheitern, das wir in unserem Leben kennen, nicht das Ende ist, sondern, so wie Christian das vorhin so schön ausgedrückt hat, so ein Knick im Leben, so ein Neuausrichten, einen neuen Weg finden müssen, aber doch wieder etwas, was am Ende als etwas Ganzes dasteht. Wir gehen also heute rein in das Thema Zerbruch. Und die Auswahl aus der Bibel ist da gar nicht so leicht, weil es gibt so viele Menschen, denen wir in der Bibel begegnen, die Zerbruch in ihrem Leben erlebt haben. Wir können ganz vorne anfangen beim Garten Eden, der Zerbruch der Beziehung zu Gott. Kain und Abel, Zerbruch bei Geschwisterbeziehungen, Brudermord, König David, auf den wir heute näher eingehen wollen, Ehebruch und Auftraggeber eines Mordes. Petrus, der ein enger Freund Jesu war und der seinen Freund verrät, um die eigene Haut zu retten. Und dann ist es manchmal leichter zu gucken, was bei anderen so kaputt geht, als bei sich selbst zu schauen, was denn da los ist im eigenen Leben. Denn das kann verdammt schwer sein. Wir finden in der Bibel so viele Menschen, die Zerbruch erlebt haben. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir uns da einreihen, dass wir nicht auf den Gedanken kommen, wir müssten es jetzt besser machen, sondern dass wir merken, das ist etwas, was offenbar zum Leben dazugehört. Und wir dürfen lernen von dem, wie damit umgegangen wird. Heute von David. Was für einen Zerbruch kennst du in deinem Leben? Ich habe uns eine ganze Liste mitgebracht und lese uns die einmal vor. Zerbrochener Lebenstraum, zerbrochene Liebe, zerbrochene Hoffnung, ein zerbrochenes Gottesbild, eine zerbrochene Ehe, eine zerbrochene Kindheit, an der wir noch heute knabbern, ein zerbrochenes Selbstbild, zerbrochenes Vertrauen, ein zerbrochenes Herz. Und diese Liste könnte sehr viel länger sein. Welchen Zerbruch kennst du also in deinem Leben? Unsere Gesellschaft lädt oft nicht dazu ein, diesen Zerbruch zu zeigen, aber Gott und die Bibel, die tun das. Und da dürfen wir das. Wie gehe ich also mit Scheitern und mit Zerbruch in meinem Leben um? Und ich möchte uns dazu heute 5 Gedanken weitergeben. Und du darfst es heute auf dich sacken lassen, annehmen, und niemand sieht deine Emotionen, die du jetzt hier in deinem Inneren bewegst. Wir steigen ein in die Geschichte von David. Wir haben eben schon einen Teaser gehört. David, der König, er entdeckt eine Frau im Nachbarhof, Bathseba. Und er findet diese Frau so wow, so anziehend, dass er sie haben möchte. Und so entscheidet er sich, diese Frau zu sich zu holen, und er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Und so war das nicht geplant. Das wollte David nicht, weil jetzt könnte er ja auffliegen mit dem, wo er gerade etwas zum Zerbrechen bringt. Von dem Bild, das er als König zeigt und darstellt, und auch im Leben von Bathseba, die ja eigentlich verheiratet ist. Wie kann er sich jetzt aus dieser Zwickmühle retten? Wie geht er damit um? Er kann sie nicht einfach zur Frau nehmen, sie ist ja verheiratet. Naja, er versucht, Bathseba und ihren Mann Uriah zusammenzubringen, um das zu vertuschen. Dass es so aussieht, als ob es ihr Kind wäre und er gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Aber es klappt nicht. Uriah ist ein zu ehrenhafter Mann, als dass er die Front im Krieg verlassen würde, um zu seiner Frau zu gehen und sich zu vergnügen. Es wird also auch noch ein Kontrast dargestellt, wie treu dieser Uriah ist. Also muss David noch einen Schritt weiter gehen. Und er schickt Uriah an die erste Linie des Kampfes, ganz vorne hin, wo sicher ist, dass Uriah dort sterben wird, damit er nicht mehr im Weg steht und damit er letztendlich mit Bathseba dieses Kind bekommen kann. Seine Sünde, seine Schuld, sein Zerbruch werden erstmal nicht offensichtlich. Niemand weiß, dass er Uriah vorne an die Front geschickt hat, und so kann jetzt Bathseba dieses Kind kriegen und es ist dann halt einfach jetzt ihr Kind. Und vermeintlich wird man es schaffen, so aus der Nummer rauszukommen. Und David kennt Gott und hat aber vielleicht trotzdem nicht damit gerechnet, dass Gott jetzt seinen Finger direkt in diese Wunde legt. Weil da Gott hasst Sünde in unserem Leben. Da, wo wir Scherben haben in unserem Leben und so tun, als ob es das gar nicht gäbe, als ob das gar nicht da wäre. Der erste Punkt heißt Face the Breaking, stell dich dem Zerbruch in deinem Leben. Gott lässt David diesen Scherbenhaufen eben nicht vertuschen, nicht unter den Teppich kehren, sondern er führt und begleitet ihn genau dahin, dass er lernt, mit seiner Schuld im Leben umzugehen, mit diesem Zerbrochenen. Endlich vor sich selbst ehrlich zu werden, was für Not muss David erlebt haben in der Zeit, wo das alles so vertuscht war. Und zu wissen, ich regiere hier ein Land und ich bin so ein unehrlicher Mensch. Endlich vor sich und vor Gott ehrlich zu werden. Und wie macht Gott das? Er sendet den Propheten, Freund, Berater Davids mit dem Namen Nathan, der David unmittelbar auf seinen Scherbenhaufen stößt. Der sagt, guck da jetzt hin. Ich führe es dir vor Augen, du hast keine Wahl, guck es dir an. Und so sehen wir, dass David in seinem Leben zu einem Mann wird, der nicht sein Leben lang mit einer Lüge leben muss, sondern ein freier und ehrlicher Mann wird, der Schuld und Zerbruch kennt in seinem Leben und den Mut hat, das sogar zu benennen, dieses Kind beim Namen zu nennen, und der doch weiß, wie er damit umgehen darf, wenn das im Leben passiert. Deswegen Face the Breaking. Die Verse dazu aus Psalm 51. Sei mir gnädig, o Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Und du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Die Angst vor Verurteilung, die kann ganz schön groß sein. Und es kann viele Jahre ein Motiv sein, um meinen Zerbruch zu verstecken. Aber Gott kennt die Scherben in meinem Leben ja eh schon. Jede einzelne Scherbe kennt er. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich in dieser Zerbrochenheit zeige oder es verborgen halte. Denn wie kann daraus etwas Neues und Einzigartiges entstehen, wenn ich mich damit nicht im Vertrauen an meinen Gott wende? Und deswegen wende dich an deinen Gott mit dem, was wirklich los ist in deinem Leben. Ich liebe es so sehr, dass hier in diesem Psalm wieder die Gnade und die Barmherzigkeit drin vorkommen. Ich habe das schon mal hier in einem Gottesdienst in der Predigt gesagt. Die Gnade heißt, Gott vergibt mir meine Schuld. Das heißt, diese Schuld verliert alle Macht in meinem Leben. Die hat keinen Anspruch mehr auf mich. Aber es gibt auch die Barmherzigkeit und die brauche ich mindestens genauso dringend. Es gibt nämlich trotzdem Konsequenzen von Schuld in meinem Leben. Und das sehen wir sehr klar bei David. Bei ihm stirbt dieses Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat. Es wird nicht überleben. Und diesen Verlust, den wird er sein Leben lang spüren, dass es so ist. Uriah ist tot. Auch das ist unveränderbar. David ist ein Mörder. Auch das gehört zu seiner Biografie dazu. Es ist ihm vergeben. Er ist ein Mörder, dem vergeben wurde. Aber doch ist es etwas, was sein Leben mitgeprägt hat. Und Bathseba, die später David heiratet, wird ihn immer als ihren zweiten Mann kennen. Das sind Sachen, die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Die prägen uns jetzt in unserem Leben. Und da brauchen wir Gottes Barmherzigkeit. Da brauchen wir sein tiefes Erbarmen, sein Mitfühlen mit uns. Dass wir jetzt doch in manchen Sachen leben müssen, auch wenn es nicht heißt, dass da noch Schuld ist, die mir vorgehalten wird. Das ist ein Unterschied. Die Schuld, die wird mir nicht mehr nachgetragen. Ja, die ist weg. Die Konsequenzen, da hilft mir Gott. Da ist er barmherzig mit mir. Der barmherzige Samariter, der da nicht wegsehen kann, der sieht, was los ist in meinem Leben. Mich bewegt das und ich glaube, dass niemand von uns ausdrücken möchte, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht reichen würde. Aber wenn wir unseren Scherbenteppich wegkehren oder vor Gott nicht benennen, es nicht anschauen, nicht dieses Face-to-Breaking-Leben, uns dem Zerbruch nicht stellen, dann tun wir so, als ob wir es besser könnten. Dann tun wir so, als ob Gottes Gnade oder seine Barmherzigkeit nicht reichen würde in meinem Leben. Und ich glaube, dass das niemand von uns ausdrücken möchte. Und deswegen ermutige ich dich, das wirklich in Anspruch zu nehmen und zu glauben und danach zu leben, was Gott dir anbietet. Diese Gnade und diese Barmherzigkeit anzunehmen und zu sagen, ja, ich reihe mich ein in diese Reihe der vielen Menschen in der Bibel, in dieser vielen Menschen, vielleicht bei anderen, wo man es weiß. Auch ich bin ein Mensch, der diesen Zerbruch kennt. Auch ich bin ein Mensch, der nicht perfekt ist, aber zum Glück habe ich einen Gott, der gnädig und der barmherzig ist. Und mein nächster Punkt heißt, ich bin ein gewollter Scherbenhaufen. Annahme statt Selbstverurteilung. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. David war ein Mann mit großer Verantwortung. Er hat ein Land regiert, er hat viele Kriege geführt, deswegen durfte er auch den Tempel nicht bauen, weil er dieser Kriegsherr war. Er steht aber auch für den Lobpreis vor Gott. Er lebt, um Gott anzubeten. Auch das gehört ganz und gar zu ihm. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und bei all dieser Größe und Schönheit seines Lebens gibt es gleichzeitig den Zerbruch. Beides kann gleichzeitig in meinem Leben da sein. Sehr viel Gutes und doch auch etwas, was Gott nicht gefällt. Wie gehe ich also jetzt mit diesem Versagen im Leben um? David bleibt letztendlich bei seinem Weg mit Gott. Er spricht, reinige mich von meiner Schuld. Und Schuld ist niemals etwas in meinem Leben, was mich von Gott wegtreiben darf. Sie treibt mich erst recht in Gottes Arme. Und wo wir Menschen manchmal anders reagieren und sagen, hast du mitbekommen, der hat, und in dem Leben ist das kaputt gegangen und hast du gehört, wie er jetzt schon wieder. Ich möchte hier keine Themen benennen, ihr wisst die Themen selbst. Das ist menschlich, aber göttlich ist, ich sehe, dass da was zerbrochen ist und deswegen komm und geh nicht deswegen weg. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, heißt es in Jeremia. Oder im Lukas-Evangelium, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also genau dafür ist er gekommen. Und bei unseren Eltern oder bei anderen haben wir vielleicht gelernt, wenn etwas kaputt geht, dann müssen wir das wieder gut machen. Ja, die Vase, die hast du kaputt gemacht, jetzt musst du auch eine neue zahlen. Mein Bruder hat meine Glasscheibe von der Vitrine kaputt gemacht. Ich glaube, er musste auch dafür gerade stehen. Es prägt uns. Oder ich darf jetzt der Person erstmal nicht mehr unter die Augen treten. Ich muss mich jetzt erstmal schämen. Kennt ihr solche Gedanken? Bei Gott heißt es, komm in meine Gegenwart. Und David tritt in seine Gegenwart und er sagt, reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich habe da etwas getan. Da ist etwas schiefgegangen in meinem Leben. Ich wollte das nicht. Ich sehe, dass ich jetzt im Schlamassel sitze. Und jetzt bitte ich dich, weil ich darf in deine Gegenwart kommen, reinige mich von meiner Schuld. Und dann bezieht sich David darauf, wie das in seiner Kultur gelebt wurde. Das ist dieser Üsop-Büschel. Das ist eine Pflanze, lila, die ist ziemlich schön. Und die wurde in Flüssigkeit getunkt und dann gesprengt an den Altar oder über die Menschen als Symbol, dass man rein gewaschen wird, dass man wieder sauber gemacht wird, dass diese Schuld nicht mehr an einem haftet. Er verwendet also einfach ein Bild dafür, wie es für ihn greifbar wird, was es heißt, Schuld vergeben zu bekommen in meinem Leben. Und nur Jesus kann das. Weil Jesus ist der Einzige, der keine Scherben angerichtet hat in seinem Leben und der aber doch gleichzeitig allen Schmerz und alle Emotionen kennt. Der es kennt, Angst zu haben, der es kennt, verlassen zu sein, enttäuscht zu sein von Menschen. Er kennt diese ganzen Emotionen, die wir spüren. Er hat gelebt als Mensch. Und doch ist er eben ohne Sünde. Und so kann er für diesen Scherbenhaufen gerade stehen, für das, was zerbrochen ist. Wie? Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Wiederauferstehung. Auch das glauben wir. Und dann dürfen wir auch danach leben. Löse dich also von dem Gedanken, dass Zerbruch für Gott zu schlimm wäre, als dass du damit in seine Gegenwart kommen dürftest. Er kommt nämlich genau dafür. Sage vielmehr, ich bin ein schöner, ein gewollter Scherbenhaufen. Und der andere, der ist es ganz genauso wie ich. Drittens, festige dein Vertrauen in Gott. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David traut Gott zu, dass er etwas Gutes aus diesem Zerbruch machen kann. Und das kann sehr schwer zu glauben sein, vor allem wenn man gerade genau in dieser Situation drinne steckt und sieht, was da gerade zerbrochen ist. Wenn man gerade anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und hinzuschauen. Und dann braucht es sehr viel Mut und sehr viel Vorstellungskraft, um wieder etwas Gutes darin sehen zu können. Gott heißt die Sünde nicht gut, die bleibt schlecht. Aber er will dich wieder aufrichten. Es heißt in Jesaja 42, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wie kannst du also dein Vertrauen ganz praktisch festigen? Zum Beispiel, indem du diese Verse betest. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen und gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Oder du drehst diese Sätze um und sagst, ich weiß, weil es ist Gottes Wort und es ist Wahrheit, du Gott schaffst in mir ein reines Herz. Du gibst mir einen neuen und gefestigten Geist. Du schickst mich nicht weg aus deiner Nähe. Du nimmst deinen Heiligen Geist nicht von mir. Merkt ihr den Unterschied? Dass es plötzlich eine Wahrheit ist, nicht mehr eine Bitte, und ich traue mich doch nicht, es anzunehmen. Nein, ich sage, es ist wahr und es gilt auch in meinem Leben. Und dann zu sagen, du selbst, Gott, sagst in deinem Wort, in der Bibel, du zerbrichst nicht den, der geknickt ist. Und das, was nur noch am Glimmen ist, das löscht du nicht aus, das hast du versprochen. Und deswegen glaube ich das. Und deswegen ist das meine Lebenswahrheit. Als ein Mensch, der Jesus nachfolgt, nehme ich das an und lebe genau danach. Du bist barmherzig und du bist gnädig. Beides nehme ich an in meinem Leben. Du siehst meine Schuld nicht mehr an. Du führst mich gut, denn du bist mein guter und treuer Hirte. Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Und heute, Gott, erinnere ich dich daran, dass du mir das alles versprochen hast. Und vielleicht ist es schmerzhaft, weil dann erstmal aufbrechen darf, was da alles in mir arbeitet. Und ich erstmal anfange, ehrlich zu werden und zu sagen, ich brauche das tatsächlich alles. Ich brauche das wirklich alles in meinem Leben. Festige dein Vertrauen in Gott. Stell dich auf seine Zusagen. Viertens, sei geduldig. David sagt, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Über David erfahren wir, als er diese Nachricht von dem Propheten Nathan bekommen hat, dass er seinen Sohn verlieren wird, fängt er an zu trauern und zu fasten, eine Woche lang. Trotzdem muss der Sohn sterben. Und in dem Moment ist es für David ein großer Schock, ein tiefes Tal, in dem er jetzt gerade steht. Und das ist eine ganze Zeit, die er da erlebt hat, auch wenn wir das so als einen kleinen Teil in der Bibel lesen, weil es doch eine ganze Spanne, die er erlebt hat. Aber nachdem David Bathseba zu seiner Frau gemacht hat, sie seine rechtmäßige Frau ist, erwarten sie ein weiteres Kind. Es ist wieder ein Sohn und dieser Sohn heißt Salomo. Und mit ihm schenkt Gott David vermutlich viel mehr, als er sich zu hoffen oder zu erträumen gewagt hat. Mit Salomo sichert Gott David seine Königsdynastie. Auch ein Thema, das ihn als König beschäftigt haben wird. Und er schenkt ihm auch noch einen extrem weisen Thronerben. Salomo, der für die Weisheit in der Bibel steht. Und Salomo, sein Sohn, darf nachher den Tempel bauen, den David nicht bauen durfte, weil Gott sagt, du führst die ganzen Kriege, aber dein Nachkomme, dein Sohn, der wird das für mich machen dürfen. Und David konnte das alles nicht sehen, als er in der Situation war, als er Uriah in den Krieg geschickt hat und mit Bathseba dieses erste Kind erwartet hat und das dann gestorben ist. Er konnte das alles nicht sehen, aber rückblickend muss er sehr gerührt gewesen sein. Von dem, wie Gott seinen Finger in die Wunde legt und wie er David dahin führt, ein ehrlicher Mann zu sein, diesen Psalm zu schreiben und davon, wie er ihm die Schuld vergibt und Neues und Gutes entstehen lässt in seinem Leben. Aber also Geduld, weil dein Gott geht mit dir durch jede Phase. Die Phase, wo es im tiefen Tal ist und die Phase, wo es auch wieder anders wird. Und fünftens und letztens, du bist nicht allein. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Gott weist dich nicht zurück. Das hören wir aus dem ganzen Psalm raus und das lesen wir auch aus dem Leben von König David raus. Du darfst also über deine Zerbrochenheit sprechen mit Gott, aber du darfst dich auch jemand anderem anvertrauen. Hauptsache, du trägst es nicht alleine, weil wir sind in diesem Thema alle keine Einzelkämpfer. Und wenn du diesen Zerbruch in deinem Leben noch nicht erlebt hast, dann wird irgendwo Zerbruch kommen, weil es uns alle betrifft. Ich ermutige dich, darüber zu sprechen, dort, wo du dich gut und sicher und aufgehoben fühlst mit deinen Themen, mit Gott drüber zu sprechen, aber vielleicht auch Freunde an deiner Seite zu haben, den du dich anvertrauen kannst. Und manchmal ist das in unserer Gemeinde und manchmal ist es nicht in unserer Gemeinde, weil es uns zu schwer ist, uns zu öffnen. Und auch das ist okay. Es gibt auch Berater und Seelsorger und Therapeuten, die eine Schweigepflicht haben. Es gibt Wege, über Themen zu sprechen. Gott weist dich nicht zurück mit deinem Leben. Und ich habe uns noch einmal alle 5 Punkte aufgeschrieben. Face the breaking, stell dich dem Zerbruch in deinem Leben. Lass Gott den Finger auf die Wunde legen, denn er begegnet dir mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich bin ein gewollter Scherbenhaufen. Auch wenn wir es bei den Eltern, bei anderen Menschen vielleicht anders erlebt haben, wir uns schämen müssen, nicht mehr unter die Augen treten dürfen. David sagt, reinige mich von meiner Schuld und er tritt bewusst in Gottes Gegenwart und genau da ist unser Platz. Festige dein Vertrauen in Gott, indem du Gottes Wahrheiten aussprichst. Sei geduldig. Manches sehen wir erst rückblickend. Und du bist nicht alleine. Ich gebe dir einen Moment Zeit, über das Gehörte nachzudenken und schließe mit einem Gebet ab und dann kommt das nächste Lied. Ein verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Und dafür danke ich dir und dafür danken wir dir. Gott, du siehst ja so viel tiefer ins Herz, als wir es manchmal selbst bei uns können. Du siehst alle Wunden, alle Prägungen, auch Hoffnungslosigkeiten, das, was uns bewegt und berührt. Und wir kommen damit vor dich und wollen so mutig sein wie David, wollen benennen und wollen dich bitten, reinige du uns von Schuld. Lass uns wieder aufatmen, mach unseren Mund wieder fröhlich. Danke für dein Wort, für die Bibel, für die Menschen, denen wir darin begegnen. Und ich bete, dass jetzt das in uns weiterarbeiten darf, was für uns ganz persönlich dran ist. Danke, dass wir dich als unseren guten Hirten an unserer Seite wissen dürfen. Was wären wir ohne dich? Danke, Herr Jesus. Amen.